Seid ihr noch fit, was mitzunehmen?
Ja,
ja, gut. Bevor ich noch ein paar Gedanken heute Abend über das Reich Gottes mit euch teile, möchte ich noch ein bisschen, ich hätte fast gesagt Schleichwerbung, aber es ist eigentlich keine Schleichwerbung, ich mache das ganz offen hier, Werbung machen für die internationale christliche Botschaft. Ich möchte zunächst unseren österreichischen Zweigleiter Karl Klanner vorstellen. Karl, kannst du bitte aufstehen? Karl macht eine ganz großartige Arbeit hier in Österreich. Wir hatten jetzt erst vor wenigen Tagen eine internationale Direktorenkonferenz von unseren verschiedenen Zweigstellen in Prag. Wir haben über 35 Nationen repräsentiert gehabt. Und wir haben das letzte Jahr auf der Konferenz eine Erhebung gemacht und eine Untersuchung gemacht, wie stark unsere Zweige in den verschiedenen Ländern sind. Und zwar haben wir verschiedene Faktoren eingerechnet. Nummer eins, wie viele evangelikale Christen gibt's in einem Land? Das heißt, Länder wie die Vereinigten Staaten, wo 10 oder zig Millionen evangelikale Christen leben, da kann man natürlich was erwarten, auch bei der wirtschaftlichen Stärke. Und dann natürlich in einigen europäischen Ländern, wo es nicht so viel evangelikale Christen gibt, ist klar, dass hier nicht so viel möglich ist. Aber wir waren doch überrascht, als in den letzten Jahren, insbesondere als es für das Haus für Holocaust-Überlebende ging, unser österreichischer Zweig sich ganz besonders hervorgetan hat, in ganz praktischer Hilfe, finanzieller Hilfe, um dieses Haus zu ermöglichen und um dort ganz praktische Schritte zu unternehmen. Und in dieser Erhebung, die wir gemacht haben, haben wir festgestellt, jetzt ratet mal, was ist das Nummer-1-Land, das die ICJ oder die christliche Botschaft und damit auch Israel am stärksten repräsentiert und unterstützt von all den Ländern, mit all den Faktoren in Betracht genommen. Welches Land ist es? Österreich natürlich, ganz genau. Jawohl. Und es ist ganz stark auch dank der Arbeit von Karl und Irene Klanner hier im Land, die eine ganz super Arbeit leisten. Wir sind sehr froh, dieses Ehepaar zu haben. Herzlichen Dank, Karl. Den Karl könnt ihr auch auf der Titelseite unseres Wort aus Jerusalem sehen. Wir haben hier in diesem Jahr, Anfang des Jahres in Yad Vashem, eine ganz berührende Zeremonie gehabt, anlässlich 70 Jahre Wannsee-Konferenz. Und da könnt ihr mehr in all den Zeitschriften lesen. Bitte nehmt die Zeit während der Konferenz und schaut mal vorbei an unserem Informationsstand. Wer noch keine Informationen von uns bekommt, ihr könnt euch gerne eintragen und Karl wird euch dann alles zuschicken, was notwendig ist oder was erhältlich ist hier in Österreich. Und nochmal ganz herzlichen Dank auch für euch alle, von denen, die unsere Arbeit unterstützt haben in den vergangenen Jahren. Es war in der Tat eine sehr starke Hilfe, die hier von Österreich gekommen ist. Und ich bin voll überzeugt, dass Gott es sieht und dass Gott auch das Wiedererstattet in geistlichem Segnen, in praktischem Segnen und auch insbesondere in Segen für all die Gemeinden, woher diese Hilfe gekommen ist. Ich möchte heute Abend noch ein paar Gedanken über das Reich Gottes mit euch teilen und weitermachen, wo wir heute Nachmittag aufgehört haben. Zwar möchte ich nochmal die zwei Passagen lesen, die wir heute Morgen gelesen haben. Und darf ich euch nochmal bitten, aufzustehen, während wir das Wort Gottes lesen. Markus Kapitel 1, Vers 14. Nachdem aber Johannes gefangen genommen worden ist, kam Jesus nach Galiläa und verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes. Und er sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Und in Apostelgeschichte 1, Vers 6, da fragten ihn die, welche zusammengekommen waren und sprachen, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Er aber sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder die Zeitpunkte zu erkennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samaria und bis an die Enden der Erde. Herr Jesus, wir bitten dich, dass du heute Abend zu uns sprichst, dass dein Wort Gottes lebendig wird. Ich bitte dich, dass du mir die Worte auf den Mund legst und auf die Lippen, die dir für heute Abend wichtig sind. Und ich bitte dich, dass du unsere Ohren salbst mit deinem Heiligen Geist, dass wir verstehen können, was dein Geist Gottes uns zu sagen hat. Im Namen Jesu. Amen. Wir haben heute Vormittag oder heute Nachmittag über das Geheimnis des Reiches Gottes gesprochen und Jakob hat es nochmal aufgegriffen in der Einleitung zu dem heutigen Abend. Und es war in der Tat so, als Jesus damals dann auf die Erde kam und als er seinen Dienst begann hier in Israel, dass das Erscheinen des Reiches Gottes und der Repräsentanz des Reiches Gottes, die er hier nach Jerusalem und nach Israel brachte, in einer anderen Weise stattfand, wie es die meisten Menschen damals in Israel erwartet haben. Das Reich Gottes, wenn es kommen würde, war für die meisten Israelis und für die meisten Juden damals eine militärische Macht, die natürlich von Gott kommt, aber die Israel befreien würde von all ihren Bedrückern. Und die Bedrücker damals zur Zeit Jesu, die waren sehr real. Das Römische Reich hat schon seit Jahrzehnten ihren harten Daumen auf das Königtum Judäa gelegt. Und jeder in Israel hat sich danach gesehnt, wann wird endlich der Erlöser kommen und uns befreien von unseren Feinden. Als Jesus geboren worden ist oder als er empfangen worden ist, es war während der Geburt des Johannes, hat Zacharias diese Weissagung ausgesprochen, hat gesagt, er wird kommen, der uns erlösen wird von all unseren Feinden. Und jetzt stellt euch vor, ihr wärt damals in Israel gewesen. Wer waren die Feinde? Natürlich die Römer. Und jetzt kommt Jesus auf die Plattform und er sagt, Leute, das Reich Gottes ist gekommen, der König ist angekommen. Die Leute waren schon gespannt, einige von seinen Jüngern, die haben wahrscheinlich schon die Schwerter scharf gemacht und geschaut, dass sie ausreichend Waffen zur Verfügung haben. Aber so als die Jahre einhergingen, haben sie festgestellt, dieses Reich Gottes, das dieser Jesus predigt, das kommt doch ein bisschen anders, als wir es uns erwartet haben. In Lukas Kapitel 17, da fragen ihn die Pharisäer in Vers 20, als er aber von den Pharisäern gefragt wurde, wann denn das Reich Gottes kommen würde, antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Man wird nicht sagen, siehe hier oder siehe dort, sondern das Reich ist mitten unter euch. Oder man kann es vom Griechischen her auch so übersetzen, das Reich Gottes ist mitten in euch drin. Das heißt, Jesus hat den Pharisäern gesagt, dieses Reich, das ich jetzt bringe auf diese Erde, ist nicht ein Reich, das mit großer militärischer Macht und mit irdischer Macht und Autorität kommt, sondern es ist ein Reich, das bereits mitten unter euch am Wirken ist. Die Jünger in Lukas im selben Buch, im Kapitel 19, bis in die letzten Tage Jesu hinein haben erwartet, dass während den Lebzeiten Jesu das Reich Gottes, ein physisches, irdisches Reich für Israel aufgerichtet wird. In Lukas 19, Vers 11, da heißt es, als sie aber dies hörten, er war gerade in Jericho, er hat das Haus von Zachäus verlassen und hat sich jetzt auf dem Weg hoch nach Jerusalem begangen. Als aber dies hörte, fuhr er fort und sagte ein Gleichnis, weil er nahe bei Jerusalem war und sie meinten, das ist seine Jünger, das Reich Gottes würde unverzüglich erscheinen. Das heißt, die Jünger haben gewusst, Jesus kommt jetzt nach Jerusalem. Er hat immer wieder einige Andeutungen gemacht, hat sein Angesicht nach Jerusalem gerichtet, gesagt, wenn ich nach Jerusalem gehe, da wird der Sohn des Menschen erhöht werden. Er wird leiden müssen, er wird erhöht werden, aber die Jünger haben nicht richtig verstanden, was er damit gemeint hat. Das heißt, sie waren jetzt in Jericho, haben gewusst, jetzt geht's hoch nach Jerusalem. Jetzt wird das Reich Gottes in Macht und Herrlichkeit über Israel hereinbrechen. Das Gleichnis, das er ihnen erzählt hat, war das von einem König, der außer Land ging und dort außerhalb des Landes die Königswürde erhalten würde. Und dann selbst einer der ganz großen Männer Gottes in der ganzen Heilsgeschichte. Jesus sagt, er war der Größte, der jemals von einer Frau geboren worden ist. Johannes der Täufer. Selbst er hatte seine Zweifel über Jesus und das Reich Gottes, das er bringt. In Matthäus Kapitel 11, da heißt es, aber Johannes im Gefängnis von den Werken des Christus hörte, sandte er zwei seiner Jünger und er ließ ihnen sagen, bist du derjenige, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Das heißt, selbst Johannes der Täufer war sich seiner Sache nicht mehr ganz so sicher. Er, der noch vor 3 Jahren dort stand am Jordan und mit dem Finger ausgezeigt hat auf Jesus, siehe, da ist das Lamm Gottes, welche die Sünden der Welt hinwegträgt. Das heißt, es kommen Jesu und das Reich Gottes, wie es durch Jesus gekommen ist, ist in einer Art und Weise gekommen, wie es schwer zu verstehen war für viele Juden und für viele Israelis, weil sie eben keine militärische Macht eines Reiches mit sich brachte, wie sie es erwartet haben. Und Jesus spricht von daher tatsächlich von einem Geheimnis des Königreiches. Und ich möchte die Stelle doch noch mal lesen. In Matthäus Kapitel 13, Vers 10, da traten die Jünger herzu und sprachen zu ihm, warum redest du in Gleichnissen mit ihnen? Er aber antwortet und sprach mit ihnen, weil es euch gegeben ist, die Geheimnisse des Reiches des Himmels zu verstehen, jenen aber ist es nicht gegeben. Dem wer hat, dem wird gegeben werden und er wird Überfluss haben. Wer aber nicht hat, von dem wird auch das genommen haben, was er hat, darum rede ich in Gleichnissen zu ihnen, weil sie sehen und doch nicht sehen, hören und doch nicht hören und nicht verstehen, und es wird an ihnen die Weissagung Jesajas erfüllt, welche lautet, mit Ohren werdet ihr hören und nicht verstehen, und mit Augen werdet ihr sehen und nicht erkennen. Das Kommen Jesu, das erste Kommen Jesu auf die Erde war ein Erscheinen, das unter dem Radarschirm von vielen Israelis und von vielen Juden stattgefunden hat. Jesus hat sich nicht mal angestrengt, dass das Volk Gottes erkennt oder das Volk Israel erkennt, wer er war, sondern die Jünger, sie fordern heraus, sagen, Jesus, warum sprichst du nicht frei heraus, wer du bist? Und er sagt, nein, das mache ich aus dem Grund, damit sie eben nicht erkennen, wer ich bin. Und er deutet schon hier etwas an, was wir nachher im Römer 11 finden, als die Zeit, wo die Decke über den Augen des jüdischen Volkes ist, in ähnlicher Weise auch im 2. Korinther 3 erwähnt wird. Und er sagt, das jüdische Volk, für sie ist der Tag noch nicht da, wo sie mich als Messias und Erlöser erkennen werden. Wir hatten vor einiger Zeit die Möglichkeit, in der Universität in Tel Aviv zu sprechen. Ich habe eine Vorlesung zu einem Fach gegeben und habe dann auch über unsere Arbeit berichtet. Und einer der jungen Studenten hat mich dann gefragt, ja, Herr Bühler, wenn das alles so ist und Sie die Juden so lieben und unterstützen, warum werden Sie denn kein Jude? Warum konvertieren Sie nicht zum Judentum? Und ich habe dann gesagt, ja, das geht von daher nicht, weil ich eben glaube, dass Jesus der Messias ist. Und dieser Glaube an den Messias hat mir erst diese Liebe zu euch gegeben. Dann hat sie gesagt, ja, aber vielleicht täuschen Sie sich ja. Vielleicht ist der Messias, an den Sie glauben, noch gar nicht der richtige Messias. Und wir Juden haben recht. Und ich habe ihr dann ein Beispiel gegeben, habe gesagt, schau her, es ist wie in der Geschichte mit Josef. In der jüdischen Tradition gibt es 2 Messiasbilder. Einmal ist der Messias Ben David, der herrschende, der regierende Messias. Aber dann auf der anderen Seite gibt es noch den Maschiach ben Josef, den Messias, der Sohn Josefs. Und der wird vom jüdischen Volk als der leidende Messias verstanden. Und ich habe ihr dann gesagt, ist es nicht interessant, dass der Einfluss von Josef, als er in Ägypten war, fast null war bezüglich dem jüdischen Volk. Die meisten Israelis oder die Juden beziehungsweise die anderen 11 Söhne Jakobs haben nicht mal gewusst, wer dieser Josef ist. Und während sie in Ignoranz und ohne Brot in Israel waren, hat dieser Josef die ganze Welt mit Brot versorgt, ist von den Ägyptern angebetet und geehrt worden als ein Erlöser und als ein Messias. Und dann ganz zum Schluss, als die eigenen Brüder kamen, haben sie gemerkt, dieser Mann, den die ganzen Nationen anbeten als der Retter der Welt, weil er ihnen alle Brot übermittelt, er ist nachher der Messias, er ist nachher ihr eigener Bruder gewesen. Dann war es mucksmäuschenstill im Raum. Und die Studentin kam nachher zu mir und hat gesagt, Herr Bühler, sowas habe ich noch nie gehört. Vielleicht haben Sie ja recht. Das erste Kommen Jesu hier auf dieser Erde war ein Geheimnis für seine Brüder. Er hat in Gleichnissen zu ihnen gesprochen. Und wir lesen hier noch etwas über das Königreich Gottes. Und das hat Jakob vorher schon erwähnt. Um die Geheimnisse des Königreiches Gottes und die Prinzipien des Königreiches Gottes zu verstehen, brauchen wir die Inspiration und die Salbung und die Offenbarung des Heiligen Geistes. Der natürliche Verstand ist nicht in der Lage, die Dinge Gottes zu verstehen. Johannes, in Kapitel 3 wird berichtet über die Geschichte von Nikodemus. Er fragt Jesus, in welcher Vollmacht tust du das? Oder niemand kann so einen Dienst durchführen, wie du es machst. In anderen Worten, er fragt ihn, wie machst du das, was du tust? Er war selber ein Lehrer in Israel. Und Jesus sagt ihm, du wirst das Reich Gottes nie sehen können, es sei denn, du bist von Neuem geboren durch Wasser und Geist. Und es ist wichtig für uns immer wieder, dass wir Gott bitten, dass er uns die Augen öffnet, dass wir das Wort Gottes verstehen, dass uns übernatürliche Offenbarung gibt, die Geheimnisse des Reiches Gottes und natürlich alle Geheimnisse zu verstehen, die im Wort Gottes verkündigt werden. Ich möchte noch einen Punkt erwähnen von der Lehre Jesu über das Reich Gottes und man könnte hier noch eine ganze Menge erwähnen. Aber ein Prinzip, das mir sehr wichtig geworden ist in den letzten Jahren und wo ich auch immer wieder drüber spreche, ist eines, das fast man kann sagen, das Königsprinzip des Neuen Testamentes. Jesus sagt gegen Ende seiner Bergpredigt in Kapitel 6, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Und über was Jesus sprach, war über Kleider, über Essen, über Finanzen, über all das, was man zum täglichen Leben braucht. Was Jesus hier seinen Jüngern und den Zuhörern gesagt hat, ist, dass das Reich Gottes muss die absolute Nummer 1 Priorität in eurem Leben sein. Das Reich Gottes oder der Glaube an Jesus, die Beziehung zum König, ist nicht nur da, um uns ein bisschen christliche Kultur zu geben oder ein paar ethische Werte. Eine Wertegesellschaft ist ja heute modern, wieder über Werte zu sprechen. Wenn man unser christliches Abendland anschaut, das ist ja schon ein Reich in christlicher Kultur, schon die schönen Kirchen anzuschauen. Aber Jesus sagt, im Reich Gottes geht es um mehr als nur um Kultur und irgendwie ein schönes christliches Weltbild zu haben. Er sagt, das Reich Gottes muss die Nummer 1 Priorität in unserem Leben sein. Nach dem muss sich alles andere ausrichten. Nur ein paar Verse zuvor hat Jesus den Jüngern gesagt, macht keinen Fehler, es ist unmöglich, gleichzeitig dem Mammon zu dienen, das heißt dem Reichtum, den Schätzen dieser Welt, und Gott zu dienen. Er hat nicht gesagt, passt auf Leute, das wird ungeheuer schwierig, die beiden Dinge hier unter einen Nenner zu bekommen. Es wird eine enorme Herausforderung für euch sein, hier irgendwo auf der einen Seite sich Schätze ansammeln zu wollen und gleichzeitig Christ zu sein. Ihr werdet da eine ganze Menge Bürden auf euch laden. Das hat Jesus nicht gesagt. Er hat gesagt, es ist unmöglich, das zu tun. Und ich habe im Griechischen nachgeschlagen, was das Wort unmöglich ist, bedeutet, und ich war überrascht, unmöglich heißt unmöglich. Jesus sagt, die zwei Dinge könnt ihr nicht miteinander vereinbaren. Das Reich Gottes muss die Nummer 1 Priorität in eurem Leben sein. Deswegen, als er die Gleichnisse vom Reich Gottes erklärt hat oder besprochen hat, da hat er gesagt, das Reich Gottes ist wie ein Ackermann, der einen Schatz im Acker findet. Und was macht er jetzt? Er verkauft alles. Er gibt alles dran, um diesen Schatz im Acker zu bekommen. Er merkt, er muss alles investieren, um hier an das Reich Gottes ranzukommen. Oder Jesus sagt, es ist wie einer, der mit Edelsteinen handelt und er findet diese Supermasterperle, die alle seine Vorstellungen und seine Träume übertrifft. Und dieser Kaufmann merkt, wenn ich diese Perle habe, diese Perle wird ein Riesenschatz für mein Leben sein. Er verkauft alles, was er hat und er kauft diese eine Perle. Und Jesus sagt, so ist das Reich Gottes. Und ich möchte uns heute Abend herausfordern, wenn wir über das Reich Gottes nachdenken, dass jeder Einzelne von uns, ich, wir uns überprüfen und sagen, ist das Reich Gottes tatsächlich die Nummer eins Priorität in unserem Leben? Sitzt Jesus tatsächlich auf dem Thron unseres Lebens oder haben wir ihn irgendwo in einem Nebenraum in unserem großen Gebäude des Lebens verbannt? Sonntags holen wir ihn wieder raus, wenn es in die Gemeinde geht, aber die ganze Woche denken wir nicht über ihn nach. Jesus sagt, das Reich Gottes muss die Top-Priorität in eurem Leben sein. Es ist unmöglich, zwei Herren zu dienen. Unmöglich. Und ich möchte uns alle heute Abend herausfordern, dass wir diese Konferenz, dein Reich komme, als eine Konferenz nutzen, wo wir unser Leben neu und radikal Gott ausliefern, wo wir sagen, Jesus, du sollst der König über unser Leben sein. Wir möchten uns dir zur Verfügung stellen, dass wir, wie wir es heute Nachmittag gehört werden, transparent werden vor den Willen Gottes. Und ich bin der vollen Überzeugung, wenn wir das machen, das heißt nicht ein Leben in Armut, das heißt nicht ein Leben in Schande oder irgendwo an der Seite der Gesellschaft zu leben, sondern wenn wir das machen, dann werden wir morgen wieder Segen Gottes in einer ungeheuren Weise durch unser Leben hindurchströmt. Das heißt auch nicht, dass wenn wir Geschäftsleute sind oder wenn wir wohlhabend sind, dass wir jetzt unbedingt alles verkaufen müssen. Reinhard Bonnke hat uns letztes Jahr oder vor zwei Jahren am Laubhüttenfest gesagt, er hat gesagt, er könnte seine Arbeit nicht haben, wenn es hier nicht reiche Geschäftsleute in Hongkong, in Amerika gäbe, die sehen, dass sie eine Berufung von Gott haben, viel Geld zu verdienen, um das Reich Gottes zu unterstützen. Es sind reiche, wohlhabende Menschen, aber sie haben das Reich Gottes an die Priorität ihres Lebens gestellt. Und ich möchte uns alle heute Abend herausfordern, dass wir die Prioritätenliste in unserem Leben nochmal durchchecken und sehen, wo steht Jesus? Welchen Stellenwert hat er tatsächlich in unserem Leben? Ist er tatsächlich die Nummer eins? Und dann möchte ich noch über einen anderen Aspekt des Königreiches Gottes sprechen. Und der begeistert mich ehrlich gesagt richtig. Und das ist der Aspekt, dass Jesus es immer wieder betont hat, dass das Reich Gottes nicht irgendwie nur so ein theologisches Hirngespinst ist oder ein Denkgerüst ist, ein theologisches Vorstellungsgerüst, wo man gebraucht, um eben irgendwie sich Vorstellungen ermöglichen zu können, wie Gott aussieht oder wie man Gott erreichen kann. Jesus sagt, das Reich Gottes besteht nicht in Rede oder großen Denkgerüsten, sondern das Reich Gottes besteht in Kraft. Wenn man das Leben Jesu anschaut, immer wenn er in eine Stadt gekommen ist, in Galiläa, manchmal hat er nur an den Rand der Stadt kommen müssen, da haben sich sofort die dämonischen Mächte in dieser Stadt bemerkbar gemacht. Da war diese Stadt der Gerasener, er ist auf dem Boot über den See unterwegs gewesen. Und die Gerasener sind ihm schon von vorne entgegengesprungen. Die haben gemerkt, hier ist eine feindliche Macht, die in ihr Territorium eindringt. Und sie konnten sich gar nicht mehr zurückhalten und haben sofort ausrufen müssen, bist du gekommen, um uns vor der Zeit zu zerstören? Paulus, als er nach Philippi kam, diese dämonenbesessene Wahrsagerin, konnte gar nicht anders, als jeden Tag hinter ihm herzulaufen und zu sagen, das sind die Diener Gottes. Und irgendwann mal hat es dem Paulus gereicht und hat den Dämon aus ihr ausgetrieben. Da waren die Söhne der Hohepriester, die haben versucht, es Paulus gleichzumachen, haben im Namen Jesu versucht, Dämonen und böse Geister auszutreiben. Die Besessenen sind wild über sie hergefallen, haben sie total grün und blau geprügelt. Und es ist aus ihnen rausgekommen, er hat gesagt, ja, Jesus und den Paulus, den kennen wir schon, aber wer seid ihr? Das heißt, das Reich Gottes ist nicht nur eine Theologie oder eine Wertevorstellung oder eine Lehrvorstellung, sondern das Reich Gottes muss immer mit Kraft in Verbindung kommen. Matthäus Kapitel 11. Kapitel 12, Vers 28 sagt Jesus: Wenn ich aber Dämonen durch den Geist Gottes austreibe, so ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Jesus sagt, wenn ihr einen Beweis haben wollt, dass tatsächlich das Reich Gottes zu euch gekommen ist, dann schaut meine Taten an. Wenn ihr seht, dass ich einen Durchbruch, einen Einbruch in das Reich der Finsternis schaffe und dass ich in der Lage bin, diese Mächte der Finsternis zu binden und ihres Platzes zu verweisen, dann wisst ihr, dass das Reich Gottes unter euch getreten ist. Als Johannes ihn fragt, ja, Jesus, bist du es? Oder soll man auf jemand anderen warten? Wie antwortet Jesus? Sagt, geh zurück und erklär dem Johannes. Blinde sehen, Lahme gehen, Taube hören wieder, und den Armen wird das Reich Gottes verkündigt. Das heißt, das Reich Gottes muss immer mit Kraft in Verbindung sein. Das sagt Paulus an die Gemeinde und an Korinth. Das Reich Gottes besteht nicht nur in Worten, sondern auch in Kraft. In Matthäus Kapitel 11 finden wir eine sehr interessante Stelle. Hier spricht Jesus über Johannes den Täufer. Er hat ihm gerade die Antwort gegeben: Blinde werden sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote werden auferweckt, Armen wird das Evangelium verkündigt. Glückselig, wer keinen Anstoß daran nimmt. Und dann sagt er weiter unten in Vers 11, wahrlich, ich sage euch, unter denen, die von den Frauen geboren sind, ist kein Größerer aufgetreten als Johannes der Täufer. Doch der Kleinste im Reich der Himmel ist größer als er. Von den Tagen Johannes des Täufers an bis jetzt leidet das Reich der Himmel Gewalt, und die, welche Gewalt anwenden, reißen es an sich. Alle Propheten und das Gesetz haben geweissagt bis hin zu Johannes. Aber von den Tagen Johannes des Täufers an bis jetzt leidet das Reich der Himmel Gewalt, und die, welche Gewalt anwenden, reißen es an sich. Das ist ein sehr interessanter Vers, den wir hier haben. Und das griechische Wort, was hier zugrunde legt, der griechische Ausdruck, der hier zugrunde legt, in diesem Satz, das Reich Gottes leidet Gewalt, oder das Reich des Himmels leidet Gewalt. Hier wird ein Verb verwendet, das im griechischen Urtext oder in der griechischen Sprache die gleiche Form hat, in der Aktivform wie auch in der Passivform. Das heißt, man kann eigentlich nicht unterscheiden, ob dieses Verb aktiv ist oder passiv. Normalerweise geht es in der griechischen Sprache, aber bei diesem Verb nicht. Und das habe ich in mehreren Lexikas und mehreren Nachschlagwerken bestätigt gefunden. Das heißt, diesen Satz kann man auch übersetzen: von den Tagen Johannes des Täufers leidet nicht das Reich Gottes Gewalt, sondern ist das Reich Gottes eine dynamische Gewalt, die verändert. Eine radikal verändernde Gewalt, die die Umwelt beeinflusst, und die, welche Gewalt anwenden, reißen es an sich. Mit anderen Worten, diesen Vers kann man übersetzen, ist wahrscheinlich so korrekter zu übersetzen. Das Reich Gottes ist eine dynamische Gewalt, und Menschen, die radikale Entscheidungen treffen für das Reich Gottes, die reißen diese Vollmacht und diese Autorität an sich. Deswegen ist es wichtig, dass das Reich Gottes die Nummer eins in unserem Leben ist. Dass wir bereit sind, radikale Entscheidungen für Christus zu treffen. Dass wir sagen, jawohl, du bist in der Tat die Nummer eins in unserem Leben. Weil sobald wir das machen, werden wir merken, dass eine ungeheure Gewalt freigesetzt wird. Wenn wir bereit sind, alles auf eine Karte zu setzen, dann ist Gott bereit, alles auf unsere Karte zu setzen. Und ich denke, das ist die Komponente des Reiches Gottes, die wir hier in Europa am dringendsten brauchen. Uns mangelt es nicht an Erkenntnis. Es gibt wahrscheinlich keinen Kontinent, wo so viele theologische Bücher geschrieben worden sind wie hier in Europa. Wahrscheinlich haben wir die höchsten Theologendichte weltweit überhaupt. Das heißt, warum unsere Gemeinden nicht wachsen, liegt nicht darin, dass wir eben nicht ausreichend wissen, sondern es liegt uns schlicht darin, dass wir nicht ausreichend Vollmacht und Kraft von Gott haben. Und ich denke, wir alle, wir sollten von dieser Konferenz weggehen und sagen, Herr, wir wollen die Vollmacht und die Kraft deines Reiches Gottes in unserem persönlichen Leben noch viel mehr sehen, als wir es bisher erlebt haben. Ich bin immer wieder beschämt, wenn ich in Drittweltländer komme, in Länder, die manchmal weitaus eine geringere theologisches Wissen und Ausbildung haben, aber die dann eine Vollmacht zutage legen und eine Dynamik in ihrem Glauben, da werde ich regelrecht eifersüchtig. Unser Direktor in Nigeria, Mosima Dugba, hat ein großes Pastorennetzwerk in Nigeria und er hat mir erst vor einiger Zeit eine Geschichte erzählt. Er wollte zu einer Jugendkonferenz, zu einer Teenagerkonferenz, irgendwo in ein abgelegenes Gebiet in Nigeria. Er hat den Flug nicht geschafft, bis dann ein Tag hat er sich verspätet. Die ganzen jungen Leute haben schon alle auf ihn gewartet. Die waren dort schon in diesem Lager oder in diesem Camp zusammen. Und an dem Tag, als er ankommen sollte, aber nicht kam, kam plötzlich ein dämonenbesessener Mann in die Stadt rein, komplett nackt, von oben bis unten, total verwahrlost. Seine Fingernägel waren ellenlang, einen riesen Bart gehabt, hat sich schon lange nicht mehr gewaschen, mit einer Machete in der Hand, hat das Geschrei eines Löwen von sich gegeben. Das ganze Dorf ist in wilder Flucht abgehauen. Und dann die jungen Teenager, die haben sich zusammengetan, dort in ihrem Lager, haben angefangen zu beten. Und dann die Leiterin von ihnen, ein 14-jähriges Mädchen, während er wild mit seiner Machete rumgefuchtelt hat, ist sie ruhig auf ihn zugelaufen und hat sie angebrüllt, willst du, dass ich dich umbringe? Und sie hat in aller Seelen Ruhe wohl, so ist ihm berichtet worden, ihm gesagt, im Namen Jesu, leg deine Machete weg. Als sie das gesagt hat, ist dieser Mann in sich zusammengefallen. Die Leute haben ihn in den Raum getragen, haben ihn gewaschen. Als Mossi, unser Leiter, dort ankam, ist er rasiert, frisch rasiert gewesen, frisch gekämmt, hat einen Anzug angehabt, hat sein Leben Jesus übergeben und war ein geisterfüllter Christ. Und ich denke, das brauchen wir hier in Europa. Ich sage es mir selber, eine Stelle, die mich als persönlich immer wieder herausfordert, ganz enorm, und fast vor jedem Gottesdienst ziehe ich die Stelle raus und ich bete sie immer wieder für mich persönlich, auch für mehr Vollmacht, ist in Römer Kapitel 15. Ich hoffe, ich finde sie so schnell. Er sagt hier in Vers 17, Vers 18, hört gut zu, denn ich würde nicht wagen, von irgendetwas zu reden, das nicht Christus durch mich gewirkt hat, um die Heiden zum Gehorsam zu bringen, durch Wort und Werk, in der Kraft von Zeichen und Wundern, in der Kraft des Geistes Gottes, so dass ich von Jerusalem an ringsum bis nach Illyrien das Evangelium von Christus völlig verkündigt habe. Ich würde es nicht wagen, von irgendwas zu reden, das nicht Christus in mir gewirkt hat, in der Kraft der Zeichen und Wunder durch Wort und Werk, in der Kraft des Heiligen Geistes. Das ist ein ganz radikales Statement, was Paulus hier macht. Er sagt hier, wenn ich nicht wüsste, dass Gott mein Wort und meine Predigt nicht mit mitfolgenden Zeichen bestätigen würde, würde ich nicht mal auf die Kanzel stehen. Das muss ich mir sagen. Und ich denke, es ist eine Herausforderung, die Gott heute an uns alle bringt. Dass wir uns fragen, ist das Reich Gottes tatsächlich nur Kopfwissen für uns oder ist tatsächlich eine Kraft Gottes und eine Dynamis und die Kraft des Heiligen Geistes dahinter? Ich denke, es hat damit zu tun, auch hier in Europa insbesondere, dass wir unsere ganze Denkweise ändern müssen. Ich bin aufgewachsen in der Pfingstgemeinde. Mein Vater war relativ erfolgreich, hat eine Gemeinde mit 200 Leuten damals gehabt. Aber sobald Leute mehr wie 500 oder gar 1000 Leute gehabt haben in Deutschland, ist man verdächtig geworden. Da stimmt irgendwas nicht. Womöglich kompromiert er seine Botschaft und predigt kein radikales Evangelium nicht mehr. Und wenn Leute zu erfolgreich geworden ist, mit den Leuten hat man am besten nichts mehr zu tun haben wollen. Man hat an die kleine Herde geglaubt. Und ich denke, dass wir begreifen müssen, insbesondere hier in Europa, dass wir einem großen Gott dienen. Dass das Reich Gottes ein unbegrenztes Reich ist, das hier unser Land, das Österreich verändern kann, das Erweckung nach Österreich bringen kann, das eure Gemeinden um ein Vielfaches explodieren lassen kann. Unser Direktor in Brasilien, er hat eine Gemeinde gegründet vor einigen Jahren, vor 30 Jahren zurück, um genau zu sein, in einer kleinen Garage in Manaus. Heute ist sein Gottesdienst mit über 70.000 Leuten so groß, dass er keine Halle mehr hat, wo er hingehen kann. Ist Gott nur ein Gott der Brasilianer oder der Afrikaner? Gott ist auch ein Gott der Österreicher. Und ich denke, es hat auch damit zu tun, wie wir unsere Sichtweise Israel gegenüber und der ganzen Region haben. In den letzten Jahren war ich sehr oft in Gebetsveranstaltungen, Gebetskonferenzen und Prophetiekonferenzen. Und ich muss ehrlich sagen, insbesondere hier in Europa sind diese Konferenzen sehr oft von großem Unglauben gekennzeichnet worden. Israel stand so immer kurz vor dem Rand der Auslöschung. Ein Pastor neulich hat in Jerusalem auf einer Bühne gesagt, er hat gesagt, noch furchtbare Zeiten kommen auf Israel zu. Und er hat wörtlich gesagt, der Holocaust wird wie ein Kindergarten dagegen sein. Ich bin ehrlich gesagt genau dem Gegenteil der Überzeugung, Gott hat das jüdische Volk nicht zurückgebracht ins Land Israel, um sie nochmal auszulöschen, sondern hat sie zurückgebracht, um sie zu erretten. Amen. Ich bin der Überzeugung, die beste Zeit der Gemeinde Jesu in Israel steht noch vor ihr. Die nächste Phase der Wiederherstellung Israel ist nicht noch mehr Krieg und noch mehr Schwierigkeiten. Natürlich werden schwierige Zeiten in Israel kommen. Die Bibel sagt es. Aber die Hauptentwicklung, die stattfinden wird, ist, dass Gott sagt, ich werde den Geist der Gnade und des Flehens über Jerusalem und das Haus Davids ausgießen. Oder wie es der Prophet Hesekiel sagt, über diese toten Gebeinen, die wieder zusammengekommen sind, wird der Geist Gottes von allen vier Enden der Erde wehen. Und sie werden aufstehen und eine lebendige Armee Gottes werden erfüllt vom Geist Gottes. Jesus selber sagt, es muss geschehen, ansonsten kommt er nicht zurück. Jesus sagt, wenn die Stadt Jerusalem mich nicht willkommen heißt, wenn sie nicht sagt, Baruch haba, b'shem Adonai, herzlich willkommen, Jesus, in Jerusalem, sagt Jesus, da komme ich nicht zurück. Das heißt, es muss eine geistliche Erneuerung, eine geistliche Erweckung in Israel stattfinden. Und wir spüren sehr deutlich bei uns in der christlichen Botschaft, dass Gott uns in eine Richtung lenkt, die nicht nur soziale Projekte in Israel unterstützt. Weil wir merken, dass Gott dabei ist, dieses Volk auch geistlich wiederherzustellen. Und Gott tut noch etwas in der Region, und das ist unter den arabischen Menschen. Die vergangenen 2 Jahre haben großes Chaos in die ganze arabische Welt gebracht. Es begann als ein arabischer Frühling. Alle Menschen haben Hoffnung gehabt, dass Demokratie und Freiheit und Facebook-Generation etc. hereinbricht. Aber sehr schnell haben die Journalisten gemerkt, dass sie sich getäuscht haben. In Tunesien die ersten freien Wahlen haben eine radikal-islamistische Partei in die Macht gebracht. Fast alle Präsidenten, die in Ägypten zum Präsidentenamt sich beworben haben, haben schon angekündigt, wenn wir rankommen, wir werden den Friedensvertrag mit Israel kündigen. In Syrien weiß die Welt nicht mehr, was sie tun soll. Natürlich will man den Assad nicht mehr haben, aber gleichzeitig weiß man, diese Rebellen in Homs, das sind radikale Moslems, wo der Westen ganz genauso wenig unterstützen möchte. In Libyen haben sie sich eingemischt, der deutsche Botschafter hat mir neulich gesagt, das war ein großer Fehler, weil wir haben heute niemand mehr, mit dem wir reden können. Großes Chaos in Libyen. Ein Chaos, das nach Mali sich ausgebreitet hat und die Stadt Tobruk heute in radikal-islamistische Hände gebracht hat. Heißt es, dass Gott die Kontrolle verliert über den Nahen Osten? Ein Pastor aus Iran war neulich in meinem Büro und er hat mir was gesagt, das hat mich enorm zum Nachdenken gebracht. Er hat gesagt, weißt du Jürgen, das Beste, was uns in Iran passieren konnte, was war die Herrschaft der Mullahs und der Khomeinis? Ich habe gesagt, ich glaube, ich höre meine Ohren nicht richtig. Meinst du wirklich, dass die ein Segen für euch waren? Er hat gesagt, als Schar in Israel, als der Schar von Persien über das Land regiert hat, hat es in Persien oder im Iran damals zwischen 500 bis 1000 evangelikale, wiedergeborene Christen gegeben. Und dann hat er gesagt, dann kamen die Khomeinis, haben eine Schreckensherrschaft über unser Land gebracht. Die Frauen mussten alle Kopftücher tragen. Man wurde in allen Bereichen seines Lebens eingeschränkt. Menschen wurden massenweise gehängt, wenn sie sich nicht an das Scharia-Gesetz gehalten haben. Und er hat gesagt, in dieser Zeit haben die Menschen erkannt, dass wenn das Islam ist, mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Und die haben sich an die Gemeinden gewandt. Er hat gesagt, heute, nach knapp 30 Jahren, es ist schwer, es abzuschätzen, weil wir im Untergrund arbeiten, aber es ist irgendwo zwischen 1 Million Gläubige bis 5 Millionen Gläubigen im Iran heute. Gott ist am Wirken im Iran. Wachstumsrate Nummer 1 weltweit, wo die Gemeinde Jesu am schnellsten wächst von allen Ländern, ist das Land Ahmadinejads. Jesus sagt es mal über Petrus, der Teufel hat versucht, dich, wie sagt man im Deutschen, zu sieben, aber ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhält. Derek Prinz hat mal über die Stelle gesagt, der Teufel ist schon ein zu bedauernder Mann, weil er macht die ganze harte Arbeit und siebt. Das Korn kriegt Gott und die Spreu kriegt der Teufel. Und im Prinzip ist genau das, was Ahmadinejad macht. Das ist natürlich, wir müssen, und versteht mich hier nicht falsch, als christliche Botschaft sind wir hundertprozentig hinter Israel. Wir tun alles, um hier auch unsere Regierungen auf eine klare Stellung zu bekommen. Aber ich bin weitaus weniger besorgt über Israel, als ehrlich gesagt über unsere Nationen. Die Bibel ist kristallklar, was die Zukunft Israels ist. Eine herrliche Zukunft, wo Erweckung kommt, wo sicherlich Schwierigkeiten kommen werden. Aber Gott wird sie in all den Schwierigkeiten erretten. Algerien. Letztes Jahr am Laubhüttenfest, da kam ein algerischer Bruder zu uns und hat gesagt, Jürgen, wir würden gern einen Zweig der internationalen christlichen Botschaft in Algerien aufmachen. Ich habe wiederum meine Ohren nicht richtig getraut und hat mir dann erzählt, was in Algerien vor sich geht. Er hat gesagt, vor ungefähr 10 Jahren ist eine islamistische Regierung an die Macht gekommen. Wir haben ein paar hundert evangelikale Christen gehabt in Algerien. Ähnlich wie in Iran, hat gesagt, in den letzten 10 Jahren aufgrund dieses Druckes ist die Gemeinde Jesu dort auf mehr als 200.000 Gläubige angewachsen. Wir haben Erweckung heute in Algerien. Ja, da könnt ihr klatschen, preis den Herrn. Ein Buch, das rate ich euch alle zu kaufen, Operation World, schreibt zurzeit über jedes einzelne dieser arabischen Länder, wie Gott beginnt zu wirken, inklusive Libyen, das Land von Gaddafi, das noch vor 10 Jahren das härteste Land war, mit dem Evangelium zu erreichen. Heute bekehren sich dort Menschen. Was der Bruder in Algerien gesagt hat, er hat gesagt, wisst ihr, diese Moslems, die sich zu Jesus bekehren, die lesen die Bibel und die lesen auch, was Gott über Israel sagt. Unsere Gemeinden beten jeden Tag für den Frieden Jerusalems. Ich habe neulich mit einem Vertreter der israelischen Regierung, einem Berater von dem Ministerpräsidenten darüber gesprochen, hatte gesagt, das müssen unsere regierenden Leute wissen. Da entsteht eine ganz neue Gruppe von Unterstützern in einem Land, hat er gesagt, wo wir nicht mal dran gedacht haben, dass es Menschen gibt, die uns lieben. Indonesien ist heute das größte islamische Land. Vor einigen Jahren hatten wir mehr als 800 Indonesier beim Laubhüttenfest. Gott wirkt in der islamischen Welt und ich sage euch was, Gott liebt die Araber. Gott möchte, dass die Araber zum Glauben an Jesus kommen. Und letztendlich ist die Erweckung in dieser Region, das Ausbreiten des Reiches Gottes, das Einzige, was Frieden bringen kann im Nahen Osten. Ich habe es die Tage erzählt, dass eines der bewegendsten Ereignisse für mich in den letzten Jahren ist gewesen, einer Taufe dabei zu sein. Eine Freundin meiner Frau in Enkere, meinem Vorort von Jerusalem, Sie ist eine Evangelistin, sie hat vor ihrem Haus waren Straßenarbeiten, zwei Palästinenser haben die Straßen repariert. Sie hat was gemacht, was man eigentlich als alleinstehende Frau nicht machen sollte. Sie hat die zwei Palästinenser zu sich ins Haus eingeladen, zum Kaffee. Dann hat sie gesagt, wollt ihr morgen nochmal kommen? Die haben gesagt, jawohl, wir kommen. Dann hat sie gesagt, gut, ich bringe meinen Pastor mit. Am nächsten Tag kamen sie mit dem Pastor zusammen. Zwei Wochen lang saßen sie dort jeden Nachmittag zum Kaffee. Nach zwei Wochen haben die zwei Palästinenser ihr Leben Jesus übergeben. Was so rührend war, wenige Wochen später waren Taufgottesdienst in den Kerem. Und da war dieser messianische Pastor Avi Mizrachi in Jerusalem. I think you know him. Not Avi Mizrachi. Kalischer, Menno Kalischer, Menno Kalischer. Er stand im Taufbecken mit seiner Kippa und mit seinem jüdischen Gebetsschal. Wir haben hebräische Lobpreislieder gesungen und dort standen die zwei palästinensische Christen, nicht nur nass vom Taufwasser, denn sind die Tränen die Augen runtergelaufen. Alle haben sich im Arm gehabt und alle haben die Liebe Jesu wieder gespiegelt. Und ich habe meiner Frau gesagt, das ist letztendlich die einzige Möglichkeit, Versöhnung in die Region zu bringen. Und ich denke, es ist wichtig für uns als Gläubige, auch wenn wir für Israel beten, dass wir eine Erwartungshaltung haben, dass wir einen Geist der Hoffnung haben für Israel. Natürlich, es gibt enorm viele politische Konflikte und die werden die nächsten Jahre noch anhalten. Aber wir dienen einem Gott, der Großes tun kann. Das Buch Daniel im Kapitel 11 beschreibt der Daniel, dass in diesen letzten Tagen, wo der Antichrist kommt, wo eine enorme Macht sich aufmacht gegen die Heiligen, gegen Israel, gegen die Gemeinde, viele verführen wird. Das sagt Daniel in Kapitel 11, aber diejenigen, die ihren Gott kennen, werden große Beute davontragen. Die englische Übersetzung gefällt mir mehr, die sagt, they will carry out great exploits. Das heißt, inmitten all dem Chaos, selbst der letzten Zeiten, müssen wir als Gemeinde Jesu ein Volk der Hoffnung sein, die das Reich Gottes den Menschen präsentiert als eine Kraft Gottes, die selbst in die größte Finsternis hineinreichen kann. Das hat eine Wahrheit für den Nahen Osten, für Israel, für die arabischen Gebiete, aber auch sehr wichtig, es hat eine Wahrheit für uns hier in Österreich oder in Deutschland oder für uns in Europa. Wir müssen Menschen der Hoffnung sein. Wenn wir keine Hoffnung mehr haben als Christen, wenn wir nicht mehr im Gott dienen, den wir auf dem Thron sitzen sehen, der alle Macht dieser Erde in seinen Händen hält, der ein Wort sprechen kann und alles verändern kann, wenn wir das nicht mehr haben, warum sollen denn die Menschen zu uns in den Gottesdienst kommen? Unser brasilianischer Direktor, der hat uns herausgefordert die letzten Tage, hat gesagt, ich weiß nicht, was ihr europäische Christen habt mit der Säkularisierung und mit all den Anfeindungen, die ihr habt. Er hat gesagt, das ist doch eine tolle Sache. Und er hat uns eine Lektion beigebracht, das war für mich eine Herausforderung. Er hat gesagt, wisst ihr, ihr müsst verstehen, dass ohne Goliath, hat er gesagt, hätte es doch keinen Sieg gegeben. Ohne Herausforderung, ohne Kampf, ohne Schwierigkeiten werden wir den Sieg Gottes nicht sehen. Das heißt, wenn wir hier eine finstere Nacht sehen in Europa, in Österreich oder in Deutschland, lasst uns das als eine Herausforderung sein, das Licht Gottes reinzubringen. Daniel sagt es, in diesen letzten Tagen, wo eine schreckliche Zeit kommt, schlimmer als alles, was gewesen ist, Daniel Kapitel 12, Vers 3, da werden die, die ihren Gott kennen, leuchten wie Sterne in einem dunklen Firmament und werden viele zur Gerechtigkeit leiten. In den letzten Tagen, wo wir leben, hat Gott nach wie vor eine große Ernte einzubringen. Und in dieser Ernte der letzten Tagen, da sind sehr viele Österreicher mit dabei, das sage ich euch. Herr Jesus, ich danke dir für dein Wort heute Abend. Ich danke dir für die Kraft des Reiches Gottes. Herr Jesus, ich bitte dich, dass du uns heute Abend eine ganz neue Perspektive, eine neue Hoffnung, eine neue Glauben gibst für die Größe des Königs. Dass wir dich sehen, sitzend auf dem Thron, dass wir dich sehen als eine Macht und als eine Stärke und als eine Kraft, die unser Land, unser Leben, unsere Familien und unsere Gemeinden verändern kann. Wir bitten dich, dass du hier während dieser Konferenz neuen Glauben in unsere Herzen hineinpflanzt, dass wir Großes von dir erwarten, dass wir alles auf die Karte des Reiches Gottes setzen und dass wir dich an Nummer eins von unserem Leben stellen. Ich bitte dich für jeden Einzelnen, der hier auf diese Konferenz gekommen ist, dass dein Wort Gottes, was heute gesprochen ist, was die nächsten 2 Tage gesprochen wird, Frucht bringt, 30, 60, ja sogar 100-fältig. Wir bitten dich, dass du Erweckung schenkst nach Deutschland, nach Europa, nach Österreich, in all die Nachbarländer hier, in die Tschechei, nach Slowakien, dass du unsere Gemeinden gebrauchst, Herr Jesus, noch große Beute einzubringen in diesen letzten Tagen. Ich bitte dich für die Arbeit der christlichen Botschaft, für all die Werke, die hier repräsentiert sind, dass wir gemeinsam arbeiten in diesen letzten Tagen, um noch Großes für dich zu vollbringen. Wir danken dir, dass wir einem großen Gott dienen. Und ich danke dir, Vater, dass du in uns lebst und dass dein Reich Gottes in uns ist. Wir preisen dich dafür im Namen Jesu. Amen.